Bei Long Short, das sind immer so gefühlt, die werden immer verkauft als eierlegende Wollmilchsäue, wie wir in Bayern sagen. Und im Zweifelsfall ist es immer die Einladung, dass du unzufrieden bist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Message. Heute mit einem Gast, Uli. Ich freue mich sehr. Willst du ihn kurz vorstellen?
Ja, ich freue mich auch sehr. Wir haben heute einen Grand Senior der Fondsselektion bei uns. Ich glaube, über ein Vierteljahrhundert Erfahrung bei der Auswahl von Fondsmanager. Das können nicht viele sagen. Ich freue mich herzlich. Wir haben uns, ich glaube, 2007 war es kennengelernt in Asien. Bei uns zu Gast Axel Ortgies.
Ja, herzlichen Dank, Uli. Manche kennen mich ja auch unter Alexander Ortgies. Freunde nennen mich immer Axel, das ist immer dann, wenn es per Du wird, wird es ein bisschen verwirrend manchmal. Also insofern, wir sind per Du, eben weil wir uns schon in Asien kennengelernt haben, was eine sehr spannende Reise damals war. Ich muss dich jetzt leider korrigieren, es war 2008 im Mai.
Ah, ja.
Und ich weiß noch, seinerzeit war der Hang Seng, wir waren bei der Hang Seng Börse und der war rot an dem Tag, also negativ. Ich habe ein Bild gemacht und habe mich noch tierisch geärgert, aber es war so im Vorfeld dieser Finanzkrise.
Der war positiv.
Nee, aber an dem Tag war er negativ. Ich muss das Bild mal raussuchen, da war minus irgendwas drauf gestanden. Aber ich glaube, der war damals noch bei 26.000. Ich habe mich noch geärgert, weil im Prinzip war ja Asien damals noch die Story schlechthin. Ja, dann kam die Finanzkrise. Seinerzeit war der Hang Seng, glaube ich, noch bei 24 oder bei 26.000. Heute ist er bei 16.000. Also.
Ja, ich glaube, über das Thema Investment und auch vielleicht, wie du dein Portfolio bestückst, werden wir weiter in der Folge hinten oder werden wir später auch nochmal ein bisschen diskutieren. Vielleicht für die, die dich nicht kennen, kannst du uns ein bisschen über deinen Werdegang und deine Laufbahn erzählen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin quasi ein Münchner Kindl, wie es so schön heißt. Bin also immer im Umland von München aufgewachsen und habe auch in München studiert und promoviert. Habe dann meine erste Stelle Ende der 90er Jahre bei Knorr Bremse gehabt, in der Stabsstelle Unternehmensplanung. Und was ich da gelernt habe, waren zwei Punkte. Der erste Punkt war, große Unternehmen sind jetzt nicht mein Ding. Und der zweite Punkt, der viel wichtiger war, dann auch für fachlich wichtiger war, Unternehmensbewertung. Wir hatten bei Knorr Bremse, Knorr Bremse ist Hersteller für Schienen- und Nutzfahrzeuge, inzwischen auch an der Börse und auch relativ bekannt. Damals war es noch unbekannt. Der Schienenfahrzeugmarkt war damals ein schrumpfender Markt. Von Emerging Markets hat man noch nichts, aber auch gar nichts gehört. Das waren nämlich damals noch Entwicklungsländer. Und man hat nicht gedacht, dass sozusagen die Schieneninfrastruktur sei ausgebaut und im Prinzip geht es nur noch um Verdrängungswettbewerb. Das heißt, man muss eigentlich, wenn man wachsen will, zukaufen. Damals waren die Zinsen noch anders und damals hatten wir die Faustregel, mehr wie einmal Umsatz zahlen wir nicht. Zugegeben, es war Old Economy. Schienenfahrzeug mit Fabriken und Montagehallen und sonst was. Man hatte einen hohen Buchwert. Ja. Weil aber das Unternehmen, also da habe ich viel gelernt, aber weil es war ein bisschen politische Stelle, weil natürlich jeder wissen wollte, was man sozusagen, was man kauft, aber man durfte nicht sich schlau fragen. Teilweise wusste man auch noch gar nicht so, was man so fragen sollte, aber ich habe da echt viel gelernt. Und bin dann, weil es 99 war, in die Finanzbranche gegangen. Bin bei einer kleinen Vermögensverwaltung hier in München gelandet, bei Döttinger Straubinger, und war da so der erste Mitarbeiter, der jetzt nicht direkt in der Linie war, und bin sozusagen in alle Themen, die die Geschäftsführung hatte, mit reingesprungen als Unterstützung. Habe dann angefangen, Fondsselektion und Portfolio-Management von der Pike auf zu lernen und bin ab 2010 dann im Vorstand gewesen und nachfolgend dann auch sukzessive Leiter der Fondsselektion. Wir haben eine Kooperation mit Sputi & Co. in Hamburg gehabt. Habe dann das Investment-Team sozusagen geleitet. Allerdings war das jetzt nicht so eine reine, also ich war jetzt nicht der CIO, weil das ein Teamansatz war. Und wir haben dann irgendwann fusioniert zu Auretas. Das war im Jahr 2016, glaube ich. Und dann wurde es ein bisschen größer, das Unternehmen wieder. Und ich habe, wenn du dann viel in Meetings sitzt, wo du sagst, ja, du sitzt nur drin, weil du Schulterklappen hast, weil ich dann in der Geschäftsleitung war, es aber nicht dein Thema war, sozusagen, dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht mehr meine Welt. Hatte jetzt auch nicht intuitiv den Plan B. Immer wenn Headhunter angerufen hat, habe ich gesagt, ich habe hier noch was zu erledigen. Und habe dann ein Sabbatical gemacht. Und am Ende des Sabbaticals ist dann meine Selbstständigkeit rausgekommen. Und das ist auch gut so. Und jetzt bin ich seit fast 5 Jahren selbstständig, habe seit gut 4 Jahren meinen Fonds, den Vargus Global Balanced, wenn ich den nennen darf. Compliance lässt grüßen. Und
ist ja rein informativ alles, was
jetzt
wir
bin
machen.
Ich hier. Ja.
Super. Und wo auf deinem Sabbatical kam die Idee der Selbstständigkeit?
Das kam eigentlich erst nach dem Sabbatical. Am Sabbatical selber hatte ich, also da muss man dazu sagen, es war das Jahr 2017. Ich musste als erstes mal eine Reise nachholen, die 2097 hätte stattfinden sollen, nach Indonesien. Und meine Frau hat gesagt, weil ich gesagt habe, fährst du mit, hat sie gesagt, spinnst du? Unser Sohn geht in die 11. Klasse, der braucht Betreuung, Unterstützung. Schau bloß, dass du wieder gesund heimkommst. Das habe ich dann auch gemacht. Ich war dann 2 Monate in Indonesien. Und der Spaß an der Sache war dann, also erstens mal, dass ich genau diese Reise, die damals geplant war, nicht stattfinden konnte wegen Waldbränden, also beziehungsweise Brandrodungen, Palmöl. Kannte damals noch keiner, aber wegen Palmölplantagen wurden Brandrodungen gemacht, der Regenzeit fiel aus und die Waldbrände waren nicht unter Kontrolle. Und dann hat diese Reise nicht stattfinden können. Und das war unmittelbar nach meiner Unizeit. Und dann habe ich die nachgeholt. Und ganz am Ende, da habe ich ein bisschen, ich hatte dann eine indonesische Lehrerin mir im Vorfeld noch engagiert hier in München, damit ich wenigstens 3 Brocken kann. Was sich auch als sehr hilfreich herausgestellt hat, weil du, wenn du dann sozusagen Nein, danke auf Indonesisch sagen kannst, dann ist plötzlich der Fokus nicht mehr, oh, du bist potenzieller Käufer, sondern oh, du interessierst dich für unser Land. Und dann war die Unterhaltung schon ganz anders. Dann ging die auch teilweise auf Englisch oder mit Händen und Füßen weiter. Aber es war nicht mehr, ich war nicht mehr in Kaufzwang. Und ich hatte am Schluss, war ich auf einer Insel, die nannte sich Flores. Das ist der Ausgangspunkt für die Komodo-Warane. Und da bin ich dann mit einem Guide so ein bisschen durch die Insel gefahren. Und das ist so, wenn man hier in München sich auskennt, dann kennt man Sudelberg und Sudelfeld und Kselberg. Die 2 Strecken, das sind so schöne Kurvenstrecken. Und so ungefähr waren da diese ganzen, die ganzen Straßen waren nur so da dort, weil es ja alles vulkanisch ist. Und das geflügelte Wort dieser Tage war Bakus. Und Bakus ist, weil es einfach so toll ist, weil es schön ist, weil es super ist, weil es besonders gut ist. Und als ich dann später, das war dann aber nach sozusagen in dieser Findungsphase, dass ich beschlossen habe, mich selbstständig zu machen, war mir sofort klar, ich nenne meine Firma Bakus Capital.
Und mit Bakus hast du ja jetzt deinen eigenen Dachfonds aufgelegt, wo du jetzt deine Erkenntnisse aus der langen Zeit und von der Pike aufgelernt dem Thema Fondsselektion widmen kannst. Können wir da ein bisschen drüber sprechen, was so deine Erkenntnisse aus dem Thema Fondsselektion ist, worauf du vielleicht achtest und wie sich vielleicht auch deine Herangehensweise geändert hat?
Oder ja, ob klar, sie sich gerne geändert hat. Also, ja, sie hat sich in Teilen geändert. In Teilen geändert. Also, wenn ich mir überlege, was wir früher sozusagen gut gemacht haben, war das so die Art und Weise, wie wir Fonds ausgewählt haben. Wir haben auf die Manager geguckt, wir haben auf das Umfeld geguckt, wir haben uns die Interessenslage angeschaut. Sozusagen ist der Fondsmanager auch incentiviert durch die Performance oder ist er incentiviert durch die Assets, die er hat? Ja, also was steht im Vordergrund? Ist es eine Marketingveranstaltung oder ist es eben, sind die treibenden Köpfe einfach Investoren? Das haben wir früher auch schon gemacht. Wir haben auch versucht, genauso, dass wir immer versucht haben zu verstehen, warum ein Fonds mal performt oder mal weniger performt.
Was war die Erkenntnis?
Was ist dann aber sozusagen, die Erkenntnis ist, dass halt nicht jeder Manager immer gleich performen kann. Das ist ja immer die Sache, wenn es dann immer heißt, so ungefähr aktiv, passiv, der Durchschnitt schafft es nicht. Ich meine, es gibt halt einfach Leute, die besser sind als andere. Ja, ist in jedem Beruf so. Wird natürlich, jeder wird von sich aus sagen, er ist ein Besserer als alle anderen oder als viele andere. Aber gerade so in der Finanzbranche ist natürlich auch exponiert. Und da haben wir, aber die haben halt, auch gute Fondsmanager haben halt einfach ihren Stil. Ja, nehmen wir jetzt mal die ganzen Index-Hacker weg, sozusagen, die dann sagen, ja, also ich bin in der Position untergewichtet und habe jetzt irgendwie so 3 Basispunkte weniger als in der Benchmark. Das bringt jetzt also gar nichts. Das ist für Versicherungen tauglich, wenn die ganz flache Kostenstrukturen haben und im Prinzip möglichst nah am Index sein müssen, weil sie ihre diese Asset Liability erfüllen müssen. Aber für Privatinvestoren ist das natürlich nichts. Also muss man immer schauen, wenn der Active Share hoch ist, warum ist er hoch, wo ist er hoch, sozusagen, wo grenzt er sich ab von der Benchmark? Und das ist halt mal gut, mal weniger gut. Und in der Summe muss halt einfach Mehrwert bei rauskommen. Und dann ist es halt ideal, wenn man sozusagen auch verschiedene Stile miteinander kombinieren kann, die dann mal in dem einen Marktumfeld besser sind und mal im anderen Marktumfeld besser sind.
Wenn ich jetzt als Investor dich als Dachfondsmanager nutzen kann, deine ganze Erfahrung. Für mich ist persönlich immer eine Erfahrung oder man wird im besten Fall immer besser durch Fehler, die man auch selber gemacht hat, woran man dann daraus lernt. Was war für dich so der größte Fehler oder größter Miss in einem Fondsselektionsprozess, woraus du gelernt hast und was hast du daraus gelernt, dass vielleicht jemand, der neu startet, nicht denselben Fehler noch machen muss?
Der größte Fehler. Fehler machst du ja immer. Es geht immer darum, möglichst wenig zu machen.
Genau. Oder der mit dem größten Impact oder wo du dich am meisten geärgert hast.
Ja, das sind immer die Dinge, wo du latentes Gefühl hast, da könnte was sein, ja, und nicht reagiert hast. Ja. Also ich habe jetzt im Augenblick oder ich habe mal einen Manager gehabt, wo ich sage, so meine Güte, denn wirklich überzeugt, er überzeugt mich nicht mehr. Ja, aber ich brauche noch irgendwie die Asset-Klasse, weil als Hedge für hier oder dafür, das sind meistens Dinge, die nicht so funktionieren. Ja. Das, was gut ist, ist natürlich, dass wir Fehler bislang vermeiden konnten oder ich auch vermeiden konnte oder früher eben in meinem Team vermeiden konnten. Dass wir keinen Totalausfall hatten. Also in dem Sinne Madoff oder Konsorten. Ja, weil wir immer versucht haben zu verstehen, was eigentlich die Performance macht. Und drum bin ich bis heute, habe ich eine sehr große Berührungsangst, wenn viel derivative Strategien da drin sind, weil in vielen Fällen funktioniert oder auch Long Short oder sowas, ja. Das ist immer so ein Thema Erwartungshaltung. Bei Long Short, das sind immer so gefühlt, die werden immer verkauft als eierlegende Wollmilchsäue, wie wir in Bayern sagen. Und im Zweifelsfall ist es immer die Einladung, dass du unzufrieden bist. Ja, weil du, wenn es nach oben geht, bist du nicht ausreichend mit dabei und wenn es nach unten geht, steht trotzdem Minus drauf. Auch wenn es natürlich deutlich geringer ist. Aber dafür hatte ich es eigentlich nicht.
Ich finde es sehr interessant, weil gerade das Thema Erwartung ist für mich als Anleger auch immer eins gewesen. Und ich erinnere mich gerade, wir haben auch ein bisschen was in der Vergangenheit in Hedgefonds mal gemacht. Und wenn du irgendwelche Multi-Strategy-Funds hattest, also ich sag mal einen gewissen Long-Short oder andere Strategien, du hast die Marktbewegung gesehen und konntest mit einer gewissen Konfidenz ein Intervall festlegen, wo dann die Erwartung, wenn du den Kurs bekamst, die NAV-Schätzung, da konntest du relativ gut approximieren, da lagst du relativ gut dabei. bei Multi-Stretch-Fonds, die dann vielleicht was in Commodities gemacht haben oder. Da hast du gedacht, oh, da die Zinsen sind jetzt so gelaufen, da müssten die doch jetzt im Plus sein oder so. Und dann kommt immer irgendwie was total out of range. Das ist genau, glaube ich, der Punkt, was man unheimlich schwer greifen kann. Also da habe ich auch Abstand von genommen über die Zeit.
Also diese Strategien, die sozusagen nicht so wirklich transparent sind, oder ich mag es auch nicht so gerne, wenn ich nicht nachvollziehen kann, eben wie du sagst, im Prinzip müsstest du sagen, sag mir, wie der Markt sich entwickelt, und dann sage ich dir, ob der Fonds out oder underperformt. Ja. Und wenn da, so als Faustregel. Und dann kann ich ex post abgleichen, war das so oder war das nicht. Und wenn dann der tendenzielle Underperformer in einem Steig, also weil er konservativ ist, weil er vorsichtig ist, weil er von mir aus noch ein bisschen Cash dabei hat, grundsätzlich, und wenn der dann in einem outperformenden Markt oder in einem steigenden Markt outperformt, dann schrillen die Alarmglocken.
Was machst du dann aktuell? Dieses Thema KI ist ja ein Riesenthema, und Thema Quant und KI wird ja auch viel häufiger jetzt im Bereich der Fonds eingesetzt. Wie stehst du dann gegenüber Fonds, die durch KI gemanagt werden, oder eben quantitative Strategien, die dann vielleicht einer Blackbox oder sowas ähnlich ähneln? Kommen die für dich überhaupt in Frage?
Das sind jetzt zwei Themenblöcke. Der eine Themenblock kommt nicht in Frage, der andere Themenblock ist eine Überlegung wert. Also was nicht in Frage kommt, ist eine Blackbox. Weil, also wenn der Fondsmanager mir sagt, ja, ich weiß, wie es programmiert ist, dann sage ich so, dann weiß ich es aber noch nicht. Hm. Und ich werde es auch nicht verstehen, also lasse ich die Finger davon. Das sind so diese ganzen Managed Futures und solche Sachen, ja. Die können mal gut laufen und dann laufen sie nicht und du weißt nicht, warum sie nicht laufen. Und ich muss es ja dann im Zweifelsfall auch jemandem erklären, warum ich das im Portfolio habe, das nicht läuft, und ich kann es dann nicht erklären, warum es nicht läuft. Also das geht nicht. Thema KI, Fondsmanagement im KI, ja, das gucke ich mir an. Ich habe da auch schon den einen oder anderen mir angeschaut. Das ist interessant, da lernt man viel darüber, wie sozusagen auch die KI in Anführungsstrichen manipulierbar ist. In dem Moment, wo ich nämlich, weil die KI muss ja sozusagen erstmal befüttert werden vom Mensch, und wenn der Mensch zum Beispiel Value denkt oder wenn er stark Growth denkt, kommen ganz andere Portfolien dabei raus. Das ist im Augenblick, also ich habe mir einmal angeguckt, das ist ein Small-Cap-Portfolio, da hast du die Namen noch nie gehört. Ja, weltweit aufgestellt irgendwie. Das ist spannend. Das ist ist sicherlich ein Diversifikator. Aber da ich jetzt, sage ich mal, aber die Performance ist gut, aber sie ist jetzt nicht so, dass ich sage, ein absolutes Muss, was man ja erwarten würde, bei dem, was man sozusagen im Augenblick an die KI erwartet, dass das ja alles auslöscht und nur noch outstanding Ergebnisse produziert. Aber dann ist halt immer noch die Sache, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Und ich bin eben auch der Meinung, dass es gute und weniger gute Fondsmanager gibt. Und ich möchte halt die sehr guten entdecken oder mit den sehr guten zusammenarbeiten. Und da ist natürlich KI kein Mensch, aber KI hat durchaus das Potenzial, mal sehr gute Ergebnisse zu liefern.
Was macht einen sehr guten Fondsmanager aus?
Jetzt gehe ich bei Deutschland sucht den Superstar oder Deutschland sucht den Fondsmanager, das Gesamtpaket.
Ja.
Ja. Also im Idealfall hast du einen direkten Zugang. Aber es muss einfach konsistent sein. Der Track Record, der Ansatz muss konsistent sein. Es muss die Struktur, in der er agiert, konsistent sein zu dem, was er sozusagen als Marketing-Story verkauft. Idealerweise hast du auch ganz geringe Fluktuationen nur im Unternehmen. Oder ganz toll, ganz gutes Beispiel war mal, ich war auf der Wiesn eingeladen von einer Fondsgesellschaft. Und dann war neben mir sozusagen einer gesessen, dann frage ich ihn so, und wo kommst jetzt du her? Und er war also ein Engländer oder ein Amerikaner, und er schaute nur ehrfürchtig zur Seite und sagte, he's my boss. Ja, und da weißt du, dass sozusagen der Boss tatsächlich sich um seine Mitarbeiter auch kümmert. Der weiß, bei diesen, da ist einfach eine Identifikation mit dem, mit der Person des Managers, der den Laden aufgebaut hat, mit dem Laden, mit dem ganzen Ansatz. Das sind so Kleinigkeiten, ja, die einfach zu dem kommen, dass der Track Record sehr, sehr gut ist und dass man einen Zugang hat und dass die Strategie für dich vernünftig klingt, weil es klingt ja auch nicht jede Strategie für einen vernünftig.
Wenn wir jetzt von dem Einzelmanager vielleicht nochmal aufs Portfolio kommen, wenn man ein Portfolio zusammenstellt, hier in Deutschland ist man ja gern bemüht, irgendwelche Auto- oder Fußballanalogien zu nehmen. Ich selber habe das Family Office-Kunden auch manchmal in der Portfolio-Komposition so ein bisschen wie eine Fußballmannschaft vorgestellt, dass ich sage, ich habe hier sicherheitsorientierte oder Income-Strategien, die dann vielleicht eher die Defensive im Portfolio bilden und dann vielleicht ein Emerging Market oder ein Frontier oder ein Small Cap Fonds, der dann eher im Sturm ist, sag ich mal, so oder so im Sturm, aber wo eine höhere Rendite vielleicht erwartet ist. Also gibt es für dich irgendwie, wenn du dein Portfolio zusammenstellst, ist ja auch immer, ich sag mal, ist es Handwerk oder Kunst, das ist ja irgendwo eine Mischung aus beidem, würde ich sagen, also ein solides Handwerk, aber auch teilweise eine gewisse Kreativität dabei. Wie stellst du ein Portfolio zusammen? Wie stellst du deinen Fonds zusammen?
Punkt eins ist es, der Fonds ist ein Balanced-Portfolio. Das heißt, er hat Aktienfonds und Anleihenfonds im Portfolio. Die erste Stellschraube wäre die Quotenveränderung zwischen Aktien und Anleihen. Diese Stellschraube, da reiße ich mich zusammen, sie nicht zu verwenden, sondern zu rebalancen. Ja, man ist zwar immer geneigt, man müsste jetzt was machen, das geht aber meistens schief. Weil erstens ist der Markt anders, als man sich das immer so vorstellt. Und zweitens, die besten Tage sind immer dann, wenn man nicht investiert ist. In Anführungsstrichen. Also, drum habe ich eine feste Quote, das ist so 60% Aktienfonds, die haben aber nicht unbedingt immer 100% Cash. Insofern ist diese durchgerechnete Kapitalbeteiligungsquote bei gut 50% im Augenblick. Und da muss man jetzt noch diese ADRs drauf rechnen, die ja nur Anteilsscheine sind und nicht in die Kapitalbeteiligungsquote rein zu sind, die aus den Emerging Markets kommen. Also diese Quote ist konstant. Im Anleihenteil, der dann eher sozusagen die Defensive darstellen soll, ist ja die übliche Herangehensweise, ich mache USA-Anleihen, ich mache europäische Anleihen und dann schaue ich mir noch so an Corporates und dann vielleicht noch ein bisschen High Yield und dann noch, traue ich mich an Emerging Markets an. Ich habe jetzt eine Geschichte für mich entdeckt in den letzten, also so bevor ich jetzt mich selbstständig gemacht habe, dass ich versuche, möglichst globale Fonds und ins Portfolio zu holen und möglichst den Fondsmanagern, weil die ja ich ja denen vertraue, dass sie es besser machen können wie ich, dass ich ihnen Freiräume gebe. Deswegen haben die auch in vielen Fällen sind die auch, können die auch viel machen, also viele Dinge machen. Die können also auch so von zwischen US Treasuries und auch so einer lokalen Staatsanleihe aus den Emerging Markets mal hin und her switchen. Die Sache ist die, dass ich sage, es geht mir im Anleihenbereich darum, wie nah bin ich an einer Korrelation zur Aktienmarktvolatilität. Weil was ja nicht passieren darf, ist, wenn ich ein Balance-Portfolio habe und habe mich dann weil die Zinsen gar so niedrig sind, sauge ich mich voll mit High-Yieldern und freue mich wie ein Schnitzel, dass ich aus dem Anleihenteil was rauskriege. Und dann kracht's auf der Aktienseite und ich stelle fest, so, wo war eigentlich mein Anleihenpuffer? Er war nämlich nicht da. Also habe ich sozusagen drei Boxen oder Pockets oder wie auch immer man das nennen will. Und ich sage so ungefähr, sind in der einen Box, das sind sozusagen, ich nenne das Stabilisatoren, das ist Cash. Da kann ich Cash reinpacken, wenn mir das auf der Anleihenseite zu heiß wird. Nicht von der Aktienseite. Oder das sind eben tendenziell näher Staatsanleihen oder eben Sachen, die typischerweise nicht vom Aktienmarkt, mit dem Aktienmarkt zusammenhängen. Klappt natürlich, muss man auch zugeben, nicht wenn sozusagen die Aktien einkrachen, weil die Zinsen steigen. Dann gehen die Dinge auch runter. Aber normalerweise sollte an der Stelle das nicht das nicht passieren. Wenn Aktien einbrechen, sollte da eher was, zumindest nichts anbrennen, ja. Die zweite Box sind dann diese moderat gemanagten Unconstrained Bondfonds. Da toleriere ich dann, sage ich mal, wenn die Aktienmärkte heute 20% einkrachen, würden die wahrscheinlich um 5% nach unten gehen. Weil einfach eine gewisse Nähe dazu da ist, weil sie Corporates drin haben, weil sie ein bisschen was High Yield oder Emerging Markets haben. Alles, was halt sozusagen wenn Risk Off angesagt ist, dann auch mit gefangen ist. Und im dritten Teil, da sind dann eher so die High Yielder drin. Da sage ich einfach, wenn am Aktienmarkt 20% was passiert, dann erwarte ich da 10%, toleriere ich dann sozusagen, und das ist dann systemimmanent. In diese Box habe ich dann auch Katastrophenanleihen gepackt, was im Augenblick eine sehr große Position im Portfolio ist, weil wenn dann mal wirklich was passiert, die sind zwar typischerweise komplett unkorreliert vom Aktien- und Bondmarkt, aber wenn das berühmte Erdbeben im San Andreas-Graben passiert, dann haben wir auch einen Aktiencrash. Dann sind die Bonds weg, also ein großer Teil der Bonds weg und die Aktienseite bricht auch ein. Also das ist dann sozusagen das Worst-Case-Szenario für Katastrophenanleihen. Das ist der Anleihenteil. Im Aktienteil hat man ja typischerweise auch so die Anteile, ich will so viel deutsche Aktien, dann europäische Aktien, dann habe ich noch US-Aktien und dann habe ich noch Emerging Markets und vielleicht habe ich noch Japan drin. Den Gedanken habe ich auch, aber ich habe viel wichtiger ist für mich eine Investment oder eine Asset Allocation nach Investmentstilen. Ich habe also Fonds ausgewählt, ich habe es ja schwerpunktmäßig global, auch hier. Und ich habe Fonds ausgewählt, die halt einfach eher auf der Value-Seite sind oder auf der Growth-Seite sind oder eben auf der Deep-Value-Seite oder eben sogar auch High-Growth mal. Da variiere ich dann die Gewichtungen über den Zeitablauf. Das hat eigentlich in der Vergangenheit ganz gut geklappt, weil ich sozusagen ich habe meinen Fonds Ende 19 kurz vor Corona aufgelegt. Grandioser Zeitpunkt übrigens. Und da hatte ich ganz viel Growth-Fonds, weil das war einfach the place to be. Und habe dann während Corona angefangen, sozusagen in Deep Value Manager aufzubauen, was dann im Nachgang spätestens ab Herbst einfach richtig gut geholfen hat. Ich habe nach wie vor dieses Übergewicht in Value, da kam jetzt sozusagen die Rallye der künstlichen Intelligenz ein bisschen in die Quere. Das ist aber ein amerikanisches Phänomen, dass jetzt da Growth wieder stärker ist. Überall sonst in der Welt ist Growth nicht mehr die stärkste Anlageklasse, also der stärkere Anlagestil, sondern es ist eher Value, weil eben die Zinsen wieder ein ganz anderes Niveau haben. Und dann wird einfach Thema Unternehmensbewertung, das, was ich heute schon habe, der Spatz in der Hand wird höher gewichtet als die Taube auf dem Dach. Und deswegen läuft einfach Value inzwischen besser. Und als fünfte Box habe ich sozusagen aktienorientierte Mischfonds, die mir ein bisschen die Volatilität runternehmen sollen, weil ich habe ja im Anleihenbereich genug Vola.
Ganz kurze Frage, weil du gesagt hast, dass du den Managern eigentlich ziemlich viel Freiheit gibst und sie global investieren können, du dann natürlich aber den Wert auf den Stil legst, dann müsstest du aber auch doch hergehen und immer pro Stil auch nur einen Manager da haben. Sonst habe ich doch die Vermutung, dass ein Manager mit viel Freiheiten, dass häufig auch einfach Klumpenrisiken oder große Überschneidungen stattfinden können, die du eigentlich ja dann nicht haben möchtest, oder?
Ja, es gibt ja verschiedene Definitionen von Value, verschiedene Stile von Value, genauso gibt es verschiedene Stile von Growth. Also ich habe jetzt fünf verschiedene Growth Manager, wobei sich durchaus zwei, drei sehr stark ähneln, wenn man das auch so Morningstar Stylebox sieht, aber da gibt es eben auch andere, die ganz anders sind, ja. Also ich habe einen Growth Manager, der hat keinen einzigen der Magnificent Seven. Der hat 20-30% USA und der Rest ist in Europa und in Emerging Markets und in Japan. Ja, das ist eine ganz andere Denkweise. Die gehen sozusagen, die gucken sich die Unternehmen an und die schauen sozusagen, ist die Unternehmensstruktur vernünftig, und dann suchen sie da in diesen Strukturen Wachstum. Das aber jetzt nicht unbedingt so, das muss jetzt aber nicht aus dem Tech-Bereich kommen, sondern es kann auch ein ganz organisches, strukturelles Wachstum in anderen Bereichen sein. Darum sind die auch eher in kleineren Unternehmen. Aber der Markt sucht im Augenblick die Magnificent Seven. Oder sind ja nur noch sechs dazwischen?
Tesla nimmst du raus oder wen?
Ja, also das scheint inzwischen Konsens zu werden, ja.
Ja, sind wir on the same page.
Dass Tesla dann doch nicht eine Software, sondern eine Autofirma ist, habe ich neulich gehört.
Ja, du hattest ja gesagt, dass dieses KI-Thema dir dazwischen kam. Das wäre jetzt auch meine Frage in deinem Portfolio, wenn du Look-Through machst, die Mac 7, Mac 6, Mac 5, wie auch immer. Das bröckelt ja an der einen oder anderen Stelle. Wie viel davon ist in deinem Portfolio, wenn du so ein Look-Through machst?
Also wenn ich den Look-Through mache, deutlich ist im Augenblick Microsoft die größte Position auf 100% gerechnet gut 1%. Das heißt, auf dem Aktienteil sind es gut 2%. Mhm. Ist dann Microsoft die größte Position, die dann in ich glaube, sieben oder acht Fonds enthalten ist.
Ja.
Und wie viele Fonds hast du generell im Portfolio?
Also im Augenblick sind es 24. Das sind 7 auf der Anleihenseite und der Rest dann bei der Aktienseite.
Wenn man
auf der Anleihenseite und 17, glaube ich.
Wenn man hier und da mit Kollegen spricht, hört man ja auch mal von Neukunden, die aufgenommen werden, die Portfolios von 50, 60, 70 Fonds irgendwas haben. Was würdest du, also wenn das nicht tot diversifizieren ist oder einfach durcheinander gewürfelt ist, weiß ich auch nicht. Aber was würdest du sagen, ist für dein Portfolio oder für ein Portfolio generell so die Max-Anzahl an Fonds, die Sinn macht?
Ja, kann man wahrscheinlich, ist wahrscheinlich A, Geschmacksfrage, B, ist es auch ein bisschen, es kommt drauf an, was man für Fonds nimmt. Ja, also je exotischer die Fonds sind, umso kleiner sollten typischerweise die Gewichtungen sein. Wenn ich aber sozusagen Fonds habe, die weitgehend überraschungsfrei sind, weil sie halt dann doch relativ nahe an Benchmarks sind, aber trotzdem weit genug weg sind, damit sie eine halbwegs konsistente Outperformance erzielen können, dann können dann natürlich die Positionen schon größer sein. Und wenn ich ein Portfolio damit zusammenbaue, dann kann man auch die Zahl, sage ich mal, so in den bis 10 bis 15 machen, wenn dann exotischere dabei sind, wo man dann auch vielleicht ein bisschen dann in Gewichtungen spielen will, spielen ist der falsche Ausdruck, aber mit den Gewichtungen arbeiten möchte, weil sie einfach weil die Fonds eine sehr ausgeprägte relative Stärke und relative Schwäche haben können. Dann braucht man natürlich ein bisschen mehr Fonds im Portfolio. Und
kannst du uns eine Zahl geben?
Ich sage mal so, aber mehr wie 25 möchte ich für mich auf keinen Fall haben. Tendenziell würde ich lieber ein bisschen weniger haben. Aber ich sage mal so, kaufen ist meistens einfacher als verkaufen.
Ja. Wenn man sich die Märkte anschaut, wir haben in den letzten Jahren unheimlich viele Veränderungen. Wir haben die Covid-Krise gehabt, wir haben den Ukraine-Krieg, der massive Problematik in Lieferketten und Rohstoffe und Co. Oder Energiepreise gebracht hat. Also die Zukunft ist ja immer etwas ungewiss. Jetzt haben wir KI, du sprachst es an. Für mich ist die Frage, was glaubst du, was bleibt, beziehungsweise was verändert sich nach vorne raus und wie reagierst du oder agierst du diesbezüglich im Portfolio? Also hat es für dich die Erfahrung der letzten Jahre, also wenn du allokierst oder versuchst du auch Dinge vorwegzunehmen, wie schwierig das auch ist. Also ich sag mal, Japan ist ein Markt, den habe ich lange Jahre im Family Office empfohlen, weil der einfach tierisch billig war. Der hat jahrelang nicht so groß performt, jetzt kommt er. Aber ist das ein Thema, wo du auch schaust? Und letztendlich wird ja dann auf einmal der Fakt auch meistens geschaffen durch Flows. Also Great Investing ist ja etwas zu sehen, bevor andere es sehen. Aber ist das etwas, was in deine Auswahl vielleicht auch mit reinfließt?
Ja, sind die Auswahl jetzt vielleicht weniger, weil ich habe ja ein Portfolio sozusagen, wo ich auch immer dem Managern sage oder wo ich auch davon ausgehe, dass die Manager auch gewisse Trends sehen. Globalmanager haben aber trotzdem den ein oder anderen blinden Fleck. Das sind europäische Small Caps, das sind Emerging Markets und es ist auch Japan, ja, weil wir jetzt bei Japan sind. Also da bin ich gerade durchaus auf der Suche. Die Sache, man wird natürlich auch schon, man kennt das Thema Japan schon und wir hatten früher auch immer einen Japan-Fonds und es war auch immer so, wie du auch sagst, jedes Mal hat man sich wieder gefragt, warum hat man ihn? Und dann gab es mal irgendwann ein halbes Jahr, dann hast du gesagt, oh, großartig, dass wir es haben. Und dann war es aber auch schon wieder vorbei. Aber Japan ist jetzt ein Thema, wo ich mir gerade jetzt anschaue, ja. Was aber das große Thema, was du angesprochen hast, sind ja die diversen Strukturbrüche, die wir gerade haben. Also die Welt verändert sich ja gerade enorm, ja. Und zwar nicht nur auf der ökonomischen Seite, sondern auch auf der geopolitischen Seite, auf der politischen Seite an sich. Also wir haben, ich meine jetzt auch das Ganze, wir gehen von einem deflationären Umfeld in ein tendenziell eher inflationäres Umfeld. Ich gehe mal davon aus, dass der Markt das irgendwann auch noch realisieren wird, dass sozusagen wir nicht mehr diese Themen haben, die einfach deflatorisch wirken, wie Deglobalisierung, wie Demografie. Das Thema hat sich nämlich gerade gewandelt. Vorher war es, also vor Covid war Demografie ein Deflationsargument, weil alternde Gesellschaften weniger konsumieren. Ja, nach Covid heißt, alternde Gesellschaften arbeiten auch weniger. Also wir haben Arbeitskräftemangel, plötzlich ist Deflation inflatorisch geworden. Ja. Und wir haben auch diese ganze Dekarbonisierung, also wir brauchen ganz andere Rohstoffe, will aber keiner wahrhaben. Ja. Die gleichen Regulatoren, die sagen, wir brauchen die Rohstoffe, verbieten ja im Prinzip die Investitionen in diese Rohstoffe.
Ja.
Die Investments, ja. Insofern haben wir bei Energie, bei Minen, bei was weiß ich allem, wir haben einen Investitionsstau, der kann nur, aber wir haben nach wie vor steigende Nachfrage, auch bei Rohöl. Wir haben All-Time-High-Nachfrage bei Öl. Das ist inflatorisch. Ja, und insofern werden auch die Zinsen nicht mehr da runtergehen, wo sie mal waren. Und deswegen wird es tendenziell eher Value sein, was die Märkte treibt und nicht mehr so dieses Growth-Thema. Gleichzeitig auch diese ganze Sozialthemen und auch die ganze weltpolitische Lage in Amerika zieht sich da tendenziell eher zurück. Und die ganzen Krisenherde kommen ja deswegen. Und insofern wird es unsicherer.
Hast du dein Portfolio dementsprechend auch schon aufgestellt? Weil wenn du ja jetzt schon aus dem Growth-Bereich dich etwas zurücknimmst, dann kann es ja auch gut sein, sollten die Märkte erstmal so weiterlaufen, dass du Performance liegen lässt. Oder bist du nur vorbereitet, das Portfolio anzupassen?
Ich bin darauf schon eingestellt, sozusagen. Ich bin nur am Überlegen, ob ich nicht ein bisschen wieder zurückschrauben muss. Natürlich lässt man da Performance liegen, aber wenn du mal gelernt hast, in Anführungsstrichen, mehr wie einmal Umsatz zahlen, wenn nicht, habe ich halt mit Kursumsatzverhältnissen von 40, 50 ein Grundsatzproblem. Auch wenn die Zukunft noch so rosig sein sollte, ja, aber so zwischenzeitliche Monopole haben halt die Tendenz dazu, dass sie flüchtig sind, wenn sie keine natürlichen Monopole sind. Ja. Und insofern ist das alles ganz schön und gut, aber die Wachstumsraten, die da teilweise eingepreist werden, ja, da ist die Enttäuschung vorprogrammiert.
die müssen dann auch geliefert werden. Ich glaube, das ist immer das Problem. Wenn es alles so kommt, wenn man damals ein CCF bei Google gemacht hätte, beim IPO, da hätte man viel reinrechnen können. Die haben es sogar noch geschlagen, weil die einfach mehr Geschäftsfelder und mehr Gewinne gemacht haben. Aber ich glaube schon, die Gefahr ist immer, dass man da, und wenn man dann einen Miss hat im Wachstum, dann geht es ja auch direkt richtig bergab. Ne?
Ja. Ja, ja, ich meine, jetzt das Gute an diesen Unternehmen im Augenblick, also ist, die verdienen ja wirklich Geld. Die verdienen richtig gutes Geld. Also diese unprofitable Tech Bubble, die wir zwischenzeitlich hatten, die ist ja bereinigt. Ja. Und jetzt ist der Markt ja nicht unbedingt, ist ja nicht exorbitant teuer. Es sind halt ein paar Titel, die die Bewertung und auch die Kurse treiben. Ja, und da gibt's einfach die große Masse, der große Rest ist eher auf der moderaten Seite bewertet, teilweise auch sehr billig. Red mal mit einem Small Cap Manager, denen tropfen die Augen, was die Bewertungen angeht.
Aber da sieht man ja auch, wie Theorie und Praxis auseinanderlaufen. Wenn wir diese günstigen Bewertungen haben, wenn wir trotzdem alle in diesem Small Cap Bereich auf den Turnaround warten. Ich würde zum Schluss der Folge gerne nochmal auf eine Frage zurückkommen, auf die ich mich ein bisschen gefreut habe, die aber ein bisschen übersprungen wurde, weil wir schnell auf dein Portfolio zu sprechen kommen. Jetzt hoffe ich auch, dass du eine spannende Antwort drauf hast, aber du hast so, also mit Sicherheit hast du so viele verschiedene Typen an Managern getroffen. Kannst du uns vielleicht sagen, was so, ohne Namen zu nennen, weil ich glaube, dann kriegen wir ein bisschen Ärger, aber was so dein interessantestes und spannendstes Manager-Meeting war und wo du sagst, das war ein totaler Reinfall.
Also interessant und spannend ist, wenn du die Chance hast, mit einem Manager vor Ort Unternehmen zu besuchen, gerade wenn es ein Emerging Market Manager ist oder so. Ja, also ich war einmal mit einem Emerging Market Manager, also der Uli, wir waren ja zusammen in ja. Hongkong.
Ja.
Und ich war dann ein paar Jahre später mit einem Emerging Market Manager in China, in Xi'an. Für 3 Tage. Ja, das ist so zustande gekommen, dass ich mit dem Manager telefoniert habe und er hat gesagt, wann ich denn mal nach Asien komme. Habe ich gesagt, ich plane nächstes Jahr eine Reise nach Asien. Und er hat gesagt, dann musst du unbedingt nach Singapur kommen, um mich zu besuchen. Dann habe ich gesagt, ich will nach Hongkong und ich will nach Singapur. Und dann, sage ich so, träume ich davon, nach China zu fahren in eine Stadt, die niemand kennt. Er sagte so, wieso das denn? Habe ich gesagt, nach Shanghai und nach Peking. Kann jeder fahren und Hongkong, ja. Aber so eine Stadt, die nicht einfach so zu sehen, what's the real China? Und dann hat er gesagt, lass uns mal überlegen. Dann haben wir irgendwie ein paar Wochen später, hat er gesagt, ich habe eine Idee. Er hatte einen China-Analysten, der kam aus Xi'an. Das ist ja die alte Kaiserstadt. Und er hat dann eine Handvoll Investoren eingeladen. Und dann sind wir von Singapur nach Xi'an geflogen. Der Analyst hat die Reise vorbereitet, hat sein Privatleben geöffnet. Wir waren, dort haben wir Studienkollegen von ihm, also getroffen zum Mittagessen. Die haben aus ihrem Leben erzählt. Zwischen den Essen fahren wir dann in Kaufhäusern, in Zementwerken und konnten dem Fondsmanager bei der Arbeit dann direkt zuschauen. Das war wirklich das Nonplusultra sozusagen. Negativerlebnis, muss ich jetzt mal nachdenken, es ist immer dann, wenn man von anderen Leuten gedrängt wird, sich einen Manager unbedingt an, also nicht immer dann, aber es ist zufällig, öfters kommt es dann vor, wenn man von anderen Leuten gedrängt wird, einen Manager sich anzuhören, weil der so ganz toll wäre, der wäre so super und schau dir den Track Record an und irgendwann blättert das sozusagen nach 2 Stunden Fragen, blättert dann der Lack so ab. Weil du dann genau weißt, an der einen Stelle, wo er sozusagen über diese Delle drüber geschwebt ist, weißt du, du hast eine, das war jetzt wirklich konkret mal der Fall, da weißt du, das war ein Hedgefonds, Long-Short-Hedgefonds, und da gab es eine Aktiendelle und der ist so drüber geschwebt und der hat in dem Moment genau den einen Sektor sowas von übergewichtet, was du nie in einem Usage-Mantel machen könntest. Ja. Und hab ich gesagt, Finger weg. War dann auch im Nachgang gut, aber das war einfach, du gehst da hin und sagst, die haben dann die haben es wohl drauf, weil der sagt, die haben es drauf und irgendwann ist es halt dann nicht so, ne? Und immer, und was generell halt auch immer negativ ist, ist, wenn Manager Meetings abbrechen müssen, weil sie ihre Kinder von Kindergarten abholen müssen. Erst ist die Performance schlecht und dann muss es anders organisieren, ja. Sag ich mal. Müssen wir ja auch im Zweifelsfall. Und oder wenn der Manager einfach arrogant ist. Das ist auch immer ein sehr negatives Zeichen. Da mag ich, weil man will ja mit Managern zu tun haben, mit denen man auch gerne redet.
Prima. Ich glaube, das waren sehr viele interessante Eindrücke. Und ich gebe dir vollkommen recht, also auch die Unternehmen, gerade wenn es vielleicht nicht europäische Unternehmen sind, dass man einfach näher an den Kern rankommt, diese gemeinsamen Besucher. Also ich glaube auch sowas, Unternehmen zu sehen oder mit dem Manager zu sehen, es bringt einem immer weiter. In diesem Sinne, Axel, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für diesen sehr sympathischen Austausch und ich glaube, das ist für jeden, der in die Fondsselektion will oder auch Fonds kaufen muss oder Dachfonds kaufen möchte, hervorragende Einblicke in deine Arbeit. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke ganz herzlich für eure Zeit, für die Einladung und eure Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut uns. Und dann sagen wir auch alle an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei The Message,
der Investment Podcast.